Ich möchte mich zu Anfang einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Paul Aitner. Ich bin 67 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Rendsburg. Verheiratet mit Frauke, die ihr immer an meiner Seite gesehen habt. Wir haben zusammen zwei Töchter. Eine hört auf den besonderen Namen Engelke, die andere heißt Anne-Kathrin. Und wir haben 5 Enkelkinder. Studiert habe ich in Kiel. Ja, und nach meinem Beruf braucht ihr nicht zu fragen. Ihr habt davon heute reichlich gesehen. Da ist dann noch ein Lehrer mehr. Und ich bin in meinem Leben 40 Jahre Lehrer gewesen mit großer Begeisterung. Nicht nur Lehrer, sondern auch Schulseelsorger. Denn ihr könnt euch vorstellen, in der heutigen Zeit gibt es nicht nur schwierige Kinder, sondern Kinder sind oft schwierig, weil sie schwierige Probleme haben. Und dafür müssen dann auch Lehrer da sein, um das aufzufangen. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht, dass ich dann Kindern geholfen habe und sie ein Stück auf dem Weg begleitet habe. Mit 63 Jahren habe ich mich pensionieren lassen. Das war die erste Möglichkeit, in Pension zu gehen. Und mir hat mal ein Doktor, ein befreundeter Arzt, der auch gläubig ist, gesagt, sieh zu, dass du so früh wie möglich davon kommst, dann hast du nachher noch viel Zeit, was anderes zu machen. Und das habe ich mir gedacht und dann sind Frauke und ich nach Burg gezogen. Wir haben vorher ja 40 Jahre in Marne gelebt. Dann interessiert in einer Gemeinde auch, was hat der nun mit Jesus am Hut? Ich habe gläubige Eltern und Großeltern gehabt. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde in Rendsburg. Dort waren wir etwa 50 Mitglieder und da habe ich alles so gelernt, was mit Gemeinde zusammenhängt. Sonntagsschularbeit, Jugendarbeit, Büchertisch, Chor und so weiter. Und dann habe ich etwas gemerkt. Wenn man dann plötzlich rausgeht, nach Kiel geht, sein eigenes Leben lebt, da war gar nicht so viel Glauben in mir. Ich bin immer mitgegangen, ich habe das alles mitgemacht, ich war begeistert davon. Aber jetzt plötzlich in meiner eigenen Freiheit, da merkte ich, du meine Zeit, jetzt beten. Ja, sonst haben wir immer gebetet um die Uhr mit Papa und Mama zusammen. Aber ich jetzt alleine, also ich habe dort wirklich so einen Glaubenseinbruch gehabt, so kann man das sagen. Und es hat gedauert, es war ein langsamer Weg wieder zurück zu Jesus, aber diesmal der eigene Weg und nicht mehr der Eltern. Einigen sehe ich an eurem Nicken, dass es ihnen auch so gegangen ist. Ihr versteht, was ich sage. Dann kam ich in Marne, war eine kleine Gemeinde damals. Am Anfang waren wir so 30, dann nachher meistens so bei 20 Mitgliedern. Und da bin ich dann auch hineingewachsen in die verschiedenen Aufgaben von Gemeindearbeit, also ältester Gemeindeleiter, Hauskreisarbeit, was man alles so gemacht hat. Und da wir uns manchmal auch keinen Pastor leisten konnten, das ist bei 20 Mitgliedern nicht so unbedingt möglich, habe ich dann auch gepredigt. 7 Jahre lang war ich dann auch der Pastor der Gemeinde. Wohlgemerkt kein ordinierter Pastor, sondern nur, ich würde es mal so sagen, ein Pastor aus Not geboren, weil kein anderer dort war. Aber Gott segnet das und Gott geht mit uns und auch dort wachsen wir so in die Arbeit hinein und wir machen das, was anfällt in einer Gemeinde. Nach Schließung dieser Gemeinde, als wir nur noch 10 Mitglieder waren, da haben wir gesagt, es gibt so viele Gemeinden auch rundherum, die Gott segnet. Warum sollen wir nicht in eine andere Gemeinde gehen? Und ich will es jetzt nicht so lang machen. Auch dann hat Gott uns gezeigt und die Freiheit gegeben, wie wir die Gemeinde schließen können. Haben mit einer Taufe abgeschlossen. Das fand ich sehr schön, dass wir zum Schluss 2 Jugendliche taufen konnten und haben dann aber auch noch am Ort weitergearbeitet auf eine andere Art und Weise. Waren wir dann eine Zeit lang in der Gemeinde in St. Michaelisdonn. Frauke und ich haben dort im letzten Jahr so eine Glaubenskrise erlitten und wir sind dann hier in diese Gemeinde gekommen und ich erinnere mich an eine Predigt von Stefan Behrendt, der so über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man in einer Gemeinde sein kann, gepredigt hat und er hat gesagt, man braucht auch mal gar nichts zu tun. Man kann auch mal in eine Gemeinde kommen und sich einfach ausruhen und neue Kraft schöpfen. Das haben wir gemacht. Wir sind gekommen und haben neue Kraft geschöpft. Und das machen wir nun schon ein Jahr. Und jetzt hat Thomas gesagt, Schluss. genug Kraft geschöpft, jetzt gehst du mal da nach vorne und dann hilfst du mir mal mit, weil ich nicht da bin. Gut, bis dahin, wenn ich zurückblicken darf auf mein Leben, dann kann ich sagen, das Beste im Leben ist es, ein Kind Gottes zu sein. Die Lehre, die ich jemand mitgeben würde, auch den jungen Leuten, wäre, so früh wie möglich und so tief wie möglich sich ins Reich Gottes zu integrieren und irgendwo dort seinen Platz zu haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das hat mir mein Großvater gesagt, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ich dachte, das andere da draußen, das wäre viel interessanter, das wäre viel besser, das wäre viel lebensnah. Gemeinde ist ja manchmal so weltfremd und ich werde euch noch davon erzählen, ich komme aus einer sehr strengen Familie, da wäre wirklich ganz viel verboten und dann ist der Wunsch groß, nicht mal zu machen, was die da draußen alle machen. Und ich habe es eben eine Zeit lang getan und ich kann heute von ganzem Herzen sagen, es wäre besser gewesen, es nicht getan zu haben, sondern von vornherein ganz konsequent bei Jesus geblieben zu sein. Ja, und das, glaube ich, soll heute mal als Vorstellung reichen. Ihr habt gesehen, wir sind jetzt also in Rente, im Ruhestand. Und das ist ja so eine Zeit, da sagen oft so die stressgeplagten, hart arbeitenden Menschen, wenn ich mal in Rente bin, dann kommt eine schöne Zeit. Dann werde ich mir viel Zeit gönnen, schöne Reisen machen. Ich werde mich so meinen Hobbys hingeben. Ich werde mal Dinge machen, ja, für die ich nie Zeit hatte. Also Frauke und ich, wir leben jetzt in dieser Zeit. Und ich muss euch sagen, wir halten da so ein bisschen dran fest. Das haben wir uns vorgenommen. Und deswegen reisen wir schon gerne mal und mehr als früher und auch dahin, wo wir früher zum Teil nicht hinreisen konnten. Weil die Zeit fehlte und der Lehrerberuf hat ja auch einen Nachteil, hat er ja, einen ganz kleinen. Man muss immer dann Ferien nehmen, wenn alle Ferien haben. Und dann ist es natürlich auch überall teuer, das ist klar. Und so konnten wir nur bescheiden reisen. Aber jetzt können wir auch mal ein Stückchen weiter reisen. Allerdings muss ich sagen, was ich damals nicht geahnt hatte, auch vielleicht nicht so mit gerechnet hatte in jungen Jahren und in der Mitte meines Lebens, nicht? Da kommen ja Enkelkinder und 5 Enkelkinder und dann sind 6 Wochen Ferien und dann sind hart arbeitende Eltern, wissen nicht, wie sie die alle unterbringen können und Oma und Opa, die haben noch Zeit. Und so hatten wir auch von den 6 Wochen 3 Wochen Enkelkinderbetreuung und das ist immer schön und das bringt viel Spaß und wir freuen uns, wenn wir sie wieder abgeben können danach und dann können wir zur Erholung eine kleine Reise machen. Also ich habe da mal euch ein Bild mitgebracht. Von einer Reise, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Das ist Cinque Terre, ein Naturschutzgebiet in Italien, nördlich von La Spezia, südlich von Genua. Und ich habe das einmal in einem Fernsehbericht gesehen und habe gedacht, da würde ich gerne mal hinfahren. Das finde ich irgendwie wild romantisch da, so am Meer und auf den Felsen und all die kleinen Häusern. Und das entsprach dem Bild, das ich als Kind hatte, wenn dort vorne jemand eine Predigt gehalten hatte und er hat gesagt, Gott hat Wohnungen für uns bereitet. Jesus ist hingegangen, um für uns Wohnungen zu bereiten. Da habe ich ungefähr sowas im Kopf gehabt. Da habe ich gedacht, so muss das da ungefähr im Himmel aussehen, schön bunt und jeder kriegt das so, wie er das möchte und einen schönen Ausblick haben alle aufs Meer und in so einer Wohnung möchte ich wohnen, so ein bisschen Hundertwasserstil, würde ich sagen. Wenn man da wohnt, das wisst ihr alle, wer dort in dem Ort wohnt, das ist sehr mühselig, denn da gibt es keine Straßen, da gibt es nur noch Treppen von einem Haus zum anderen und man kann da auch nicht mit dem Auto reinfahren, 1200 Stufen führen darunter. Und das Meer war an dem Tag so, dass wir mit dem Boot da nicht hinkommen konnten und so mussten wir die Bahn nehmen. Ein anderes Land hat viele Herausforderungen für uns. Und wenn Frauke und ich losfahren, dann nehme ich so ihre Hand und sage, jetzt wollen wir wieder Abenteuer erleben. Denn ein fremdes Land bietet Abenteuer. Wir sind ja schon älter. Wir fahren mit dem Auto da kreuz und quer durch Italien und da passieren viele Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist. Ja, ihr denkt, das ist einfach, nicht? Dann kommt man mit seinem Auto und soll da etwas besichtigen und dann findet man tatsächlich dort einen Parkplatz und man fährt auf diesen Parkplatz herauf und bleibt stehen und ach, da ist so eine Uhr, da muss ich jetzt und man geht hin, man will von 10 bis 12 parken, man nimmt 2 €, Gott sei Dank haben die da Euro in Italien, man steckt 1 € rein, das Ding springt weiter, geht auf 11, dann noch 1 €, es springt auf 12 und jetzt muss doch der Knopf sein, da kommt dann der Parkschein raus. Aber da ist kein Knopf, doch, da ist ein Knopf, aber plötzlich erscheint da so ein kleines Fenster. Und in diesem Fenster, da blinkt verdächtig ein Cursor. Und dieser Cursor, der sagt, du sollst was eingeben. Ja, was soll ich eingeben? Plötzlich kommt ein netter Italiener, nimmt mich zurück, zeigt auf das Nummernschild. Aha, Nummernschild eingegeben, HDP, Zettel kommt raus. Am nächsten Tag das Gleiche. Wir fahren wieder irgendwo rauf. Es kommt wieder der Cursor. Ich gebe mein Nummernschild ein, es passiert gar nichts. Es passiert nichts, ich versuche es mit Bindestrich, ohne und dann plötzlich kommt wieder ein netter Italiener. Wir haben ja morgens gebetet, Herr, hilf du uns an diesem Tag, nimmt uns ein Stück zurück, zeigt auf den Parkplatz und wir sehen da unten ist eine Nummer. Aha, jetzt soll ich diese Nummer vom Parkplatz eingeben. Raffinierte Italiener, die wollen nicht, dass man nachher nur 1 Stunde parkt, hat für 2 Stunden bezahlt und gibt irgendjemand den Zettel, weil der muss ja dann genau auch auf dem Parkplatz stehen, sonst ist der Zettel ungültig. Also wir waren jedes Mal dann auch irgendwann froh, wenn wir wieder nach Deutschland kamen. Deutschland, hier kennt man sich aus, hier ist man zu Hause. Zu Hause, wo sind wir als Kinder Gottes zu Hause? Paulus beschreibt im Brief an die Hebräer die Situation der Erzväter, zum Beispiel von Abraham, Isaak und Jakob. Und er schreibt dort, diese alle sind gestorben und haben die Verheißung nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Der Abraham, dem war doch ein Land von Gott ausgesucht worden. Da sollte er doch hingehen und das war trotzdem nicht das Land, in das er eigentlich wollte. Er war trotzdem, obwohl er Gott so nah war, immer ein Gast und ein Fremdling auf dieser Erde. Er suchte nach etwas, was Gott näher war. Paulus schreibt für die Menschen seiner Zeit, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was für eine Stadt? Was für ein Land haben sie gesucht? Die Antwort finden wir im Epheserbrief. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Was sollen wir sein? Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen? Was für eine Nähe, was für ein Vorrecht! Wir, die Gottesleute, sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Endlich haben wir einen Platz, wo wir hingehören, eine Heimat, ein Zuhause. Und in Philipper 3, Vers 20 bis 21 heißt es noch einmal viel deutlicher. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir sind Bürger des Himmels. Ursprünglich für den Himmel geschaffen, tragen wir die Sehnsucht nach etwas Heilem, Vollständigen, nach etwas Perfekten tief in uns und wünschen uns manchmal den Himmel auf Erden. Den gibt es wirklich, das haben wir im letzten Jugendgottesdienst gehört. Erinnert ihr euch? Da lagen auf den Plätzen so kleine handgeschriebene Zettel und da stand drauf, Gottes Reich ist mitten unter uns. Der Himmel fängt also hier an. Und es gibt den Himmel wirklich. Amen. Wie wird man das, ein Himmelsbürger? Wie wird man das? Wie wird man Deutscher? Ist ja auch eine Bürgerschaft. Staatsbürgerschaft, Deutscher, wie wird man das? Dumme Frage, nicht? Haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht? Wir werden hier geboren und dann sind wir das, fertig. Und wer hier nicht geboren ist und Deutscher werden will, der muss einen Antrag stellen. Das geht nur mit Antrag. So ist es auch bei Gott. In Johannes 1, 12 bis 13 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also man wird gewissermaßen auch in diese Staatsbürgerschaft, in die himmlische Staatsbürgerschaft hineingeboren, wenn man Jesus in sein Herz aufnimmt. Und das ist eine aktive Tat. Da müssen wir schon aktiv werden. Da müssen wir sagen, ich will dazugehören. Ich will mich taufen lassen. Wir hatten ja gerade ein paar Taufen. Da sind Menschen Staatsbürger im Himmel geworden. Wunderbar. Aus einem Geschöpf Gottes wird dadurch ein Kind Gottes. Ich bin oft gefragt worden, ja, sind wir nicht alle Kinder Gottes? Nein, wir sind nicht alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Gott hat uns alle erschaffen. Und Gott kümmert sich um alle seine Geschöpfe, um jeden Menschen in der Welt. Jeder ist ihm wichtig. Aber da gibt es einige, die mehr tun. Die sagen, ich will dazugehören, ich will ganz zu Gott gehören und zu seinem Reich. Und sie sagen ja. Was haben wir von diesem himmlischen Bürgerrecht? Bei dem deutschen Bürgerrecht, ich habe extra nochmal nachgeschlagen, steht, wenn man das zusammenfasst, es bedeutet Freiheit, Sicherheit und Versorgung. Freiheit, das kennt ihr, das ist im Gesetz dann, beziehungsweise in den Bürgerrechten Deutschlands mit Freizügigkeit beschrieben. Wir dürfen überall hinreisen, wir dürfen überall unseren Beruf ausüben innerhalb von Deutschland und wir dürfen unseren Wohnort frei wählen. Da ist eine gewisse Freiheit vorhanden. Der deutsche Pass bietet uns viel Reisefreiheit. Immerhin dürfen wir 170 von 240 Staaten nur mit dem Pass bereisen. Das ist eine große Freiheit und das hat nicht jeder. In anderen Ländern ist das anders. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben heute schon das Wort Nordkorea gehört. Nordkorea liegt mir besonders auf dem Herzen, muss ich sagen. Das ist ein Gefängnis. Da las ich von einer Frau, der es nicht gestattet war, die das einfach nicht konnte, mal in die Hauptstadt zu fahren nach Pyongyang. Da dürfen die nicht hin, die einfachen Leute. Dazu bedarf man einer Genehmigung. Wir können nach Hamburg fahren oder München, wie wir auch reisen wollen. Und ich habe gedacht, wie ist das mit dem himmlischen Bürgerrecht? Und dann habe ich gemerkt, wie toll unser himmlisches Bürgerrecht ist. Ich kann nach Nordkorea. Ohne Visum, ohne Reisepass. Nein, natürlich nicht physisch. Aber im Gebet. Ich habe einmal einen Bericht gelesen, der hat mich zutiefst berührt. Da war jemand in Nordkorea, der war Christ und hat einen Christen kennengelernt, weil der irgendwo mal seine Hände gefaltet hat vor dem Essen kurz. Und da hat er gesehen, der muss Christ sein. Und dann haben die beiden sich zum Gottesdienst getroffen in Pyongyang auf irgendeiner Bank im Park mit einer großen Zeitung davor, damit niemand sehen konnte, dass da immer die Leichen sitzen. Und dann haben die gemeinsam Gottesdienst gefeiert. So groß war der Wunsch nach Gemeinschaft, dass man dieses Risiko auf sich genommen hat. Zwei auf einer Bank feiern Gottesdienst. Da habe ich gesagt, Herr, steh du ihnen bei. Schenk du ihnen vielleicht noch einen dritten. Und sie haben die Bänke gewechselt. Sie haben sich mal dort getroffen, mal dort zu anderen Zeiten, damit niemand irgendwie sie beobachtete. Wie gut haben wir das. Wir dürfen hier so einfach herkommen und wir dürfen hier die Freiheit genießen, die es in Deutschland gibt. Dafür wollen wir dankbar sein. Niemand kann uns wegnehmen, was Gott uns gibt. Niemand kann uns unsere Freiheit nehmen, die wir im Gebet haben. Und jeder von euch hat diese Freiheit. Dazu müssen wir nicht einmal wendig sein. Dazu müssen wir nicht reisen können. Das reicht, wenn du auf deinem Krankenbett deine Hände faltest und sagst, Heiland, hilf du jetzt diesen Männern dort in Nordkorea. Ich glaube, da passiert etwas. Wir haben das Recht, hier als Gemeinde zu sitzen und jetzt innerlich einen Augenblick still zu werden und zu sagen, Herr, hilf du Carsten dort im Krankenhaus in Lübeck und hilf du ihm, dass die Krankheit weichen möge, die ihn befallen hat, dass er wieder ganz gesund wird und dass die Niere wirklich nicht abgestoßen wird. Diese Möglichkeit haben wir. Meint ihr, das nützt etwas? Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, das nützt ganz viel. Sicherheit. Schutz im Inland, Schutz im Ausland. Das könnt ihr in den Nachrichten sehen. Im Moment hören wir ja gerade jeden Tag in den Nachrichten, dass Auslieferungsanträge der Türkei abschlägig beschieden werden. Wir kümmern uns um deutsche Dichter in Spanien, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten in der Türkei. Ob mit Erfolg, wer weiß, es sind zu viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir können nicht einen Krieg gegen die Türkei anfangen und die Leute dort befreien. Das geht nicht, das sehen wir ein. Aber wir bemühen uns nach unseren Kräften. Fühlst du dich sicher? Ich war eine Woche mit einigen Kollegen zusammen und eine Kollegin erzählte, sie war auf einer Mittelmeerkreuzfahrt. Das Schiff legte einen Tag nach dem Terroranschlag in Barcelona an. Und sie sagt, ich konnte nicht aussteigen. Ich mochte nicht durch diese Stadt gehen mit den vielen Polizisten, wo das Schreckliche passiert ist. Mein Mann und die Kinder haben das gemacht, aber ich konnte es nicht. Das kann ich verstehen. Und ich kann auch nicht verstehen, warum es solche Dinge gibt. Wir wissen, dass auch vom CVJM 3 Mädchen verwundet worden sind bei diesem Anschlag, die dort gerade Freizeit hatten. Die durften in kleinen Gruppen dort, die Lehrer kennen das gut, nicht? Spazieren gehen auf der Hauptstraße und dann ist dieser schreckliche Anschlag erfolgt und beim Weglaufen sind die gestürzt und haben sich Gliedmaßen gebrochen. Schrecklich. Ich weiß es nicht, warum das passiert. Aber ich weiß, dass wir dann auch, wenn das passiert, trotzdem in Gottes Hand sind. Martin Buchholz hat das mal in einem Lied so besungen. Da war ich ganz neugierig. Was sagt der jetzt dazu, dass so viel Leid auch auf der Welt passiert? Und da hat er gesagt, ich glaube, Gott leidet mit, dass wir Menschen so etwas Böses tun. Wir haben die Freiheit, Dinge zu tun. Wir können böse sein. Den Schülern habe ich immer gesagt, ich könnte jetzt eine Pistole rausholen und hier Leute abschießen. Gott würde mich nicht daran hindern. Das ist so konstruiert, dieses Leben. Und wenn andere böse sein wollen, können sie böse sein. Aber Gott leidet unter dieser Boshaftigkeit der Menschen. Und er leidet mit, wenn so etwas passiert. Und Gott möge auch diesen 3 Mädchen helfen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, sondern dass er stärker und fester wird durch diesen Vorfall. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 27 bis 29, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Wir können nicht aus der Hand des Vaters herausgerissen werden. Was ist das für eine großartige Botschaft? Da können die Leute wüten. Da mag ein Herr Assad, ein Ayatollah, ein Herr Erdogan, ein Herr Trump oder ein Herr Putin sich alle nicht grün sein und sie mögen vieles anzetteln. Aber uns kann nichts aus der Hand unseres Gottes herausreißen. Das beinhaltet Gottes Staatsbürgerschaft für dich und für mich. Für uns alle und das ist völlig egal, wie wir uns fühlen. Können wir Gottes Staatsbürgerschaft verlieren? Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das hier zum Thema heute machen soll. Das ist nämlich die Frage, kann ein Christ verloren gehen, ja oder nein? Und da gibt es ganz, ganz viele kluge Bücher, die sich damit auseinandersetzen und ich finde die auch ganz spannend und ganz interessant. Kann man diese Staatsbürgerschaft verlieren? Fragen wir uns mal, kann man die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren? Denkt mal einen Augenblick nach, so bildet euch eine Meinung. Kann man die verlieren? Nein. Wir können die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Es gibt eine kleine Ausnahme, auf die komme ich noch zu sprechen. Du kannst ein noch so großes Verbrechen begehen, sie wird dir niemals aberkannt. Und wir Deutschen dürfen niemanden, der nur eine Staatsbürgerschaft, nämlich die deutsche, hat, in die Staatenlosigkeit entlassen. Das geht nicht. Ich habe das auch für gedacht. Ich habe immer gedacht, wenn einer was ganz, ganz Schlimmes gemacht hat, wirklich ganz schlimm, dann kann man ihm die Staatsbürgerrechte absprechen und sagen, er verliert sie. Nicht bei schweren Verfehlungen. In der Seelsorge habe ich es oft gehört, dass jemand sagte, mich kann Gott nicht lieben. Meine Sünden sind zu groß, die kann er nicht vergeben. Weißt du, was ich alles gemacht habe? Und dann kommen manchmal wirklich schlimme Sünden. Und warum ich glaube, dass wir diese Staatsbürgerschaft nicht verlieren können, des Himmels, möchte ich euch ein kleines Wort vorlesen, das ich früher oft überlesen habe in der Bibel. Da war doch in der Gemeinde von Korinth so ein schlimmer Sündenfall, der wirklich schlimm war. Ein Fall großer Unreinheit. Der Stiefsohn schläft mit der Stiefmutter und Paulus sagt dazu Folgendes. Ihr sollt diesen Menschen, in 1. Korinther 5, Vers 5, ihr sollt diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, und jetzt kommt es, auf dass sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Also auch für den war noch Rettung da. Und dieses für uns vielleicht befremdliche Wort, was heißt es, ihr sollt den Menschen dem Satan übergeben, schickt ihn in die Welt hinaus. Er soll sehen, wie es ist, ohne Gott zu leben. Er soll sehen, wie es ist, nicht mehr in einer Gemeinde zu sein, beschützt durch die Gebete der Gemeinde, sondern er soll mal wieder alleine leben. Und dann wird er sehen, was er verloren hat, und er wird zurückkommen und er soll errettet werden. Selbst der soll errettet werden. Ich sagte, ich glaube aber, dass es doch eine kleine Ausnahme gibt, und das fand ich sehr schön. Heute wurde in der Einleitung schon deutlich, alles bei Gott ist freiwillig. Wir können unsere deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Ganz einfach. Wenn du eine andere hast, kannst du hingehen und sagen, die will ich nicht mehr. Ich will jetzt meine andere Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, wir können auch zu Gott sagen, ich will dich nicht mehr. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und mir ist da ein Fall bekannt von jemandem, der in einer Freikirche war in den USA, der dort mitgearbeitet hat, voller Begeisterung, und der eines Tages beschlossen hat, ich weiß nicht, wie das kam und was in seinem Leben passiert, der ist Atheist geworden. Und er ist wirklich mit Leib und Seele Atheist geworden und hat versucht, andere Gemeindemitglieder aus der Gemeinde herauszubrechen, hat ihnen erzählt, was das alles für ein Unsinn ist. Und da glaube ich schon, dass jemand diese Staatsbürgerschaft, die er im Himmel hat, die Gott als Vertrag mit uns geschlossen hat, verlieren kann. Im deutschen Recht gibt es noch eine Sache. Hat einer zwei Staatsbürgerschaften und er dient in dem Heer eines anderen Landes, verliert er die deutsche. Wer also mit Leib und Seele dem anderen Land dient und ihm sein Leben geben möchte, unter Umständen, verliert die deutsche Staatsbürgerschaft. Wir müssen mit Leib und Seele auch zu unserem Land halten. Wir müssen mit Leib und Seele zum Herrn halten. Die Fürsorgepflicht, da brauche ich euch wenig zu erzählen. Die Fürsorgepflicht, die der Staat hat, die Sozialleistung, niemand muss in Deutschland verhungern. Ja, es gibt Hilfen für die, die krank sind, und wenn einer hierher kommt, das hat nicht immer so geklappt in der letzten Zeit, aber es ist doch eigentlich Wunsch, dass es klappt, bekommt man eine Krankenkarte und man kann dann ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Wie sieht es mit Gottes ärztlicher Versorgung aus? Denkt nur mal an die Zeugnisse, die hier in den letzten Wochen und Monaten gegeben worden sind. Ich glaube, jeder von euch könnte sagen, da hat Gott mir geholfen. Da habe ich nicht gedacht, dass ich wieder gesund werde, und Gott hat eingegriffen und er hat mich gesehen auf dem Krankenbett. Er war bei mir. Ihr kennt den Satz von den Vögeln unter dem Himmel, dass Gott gesagt hat, wenn er die schon versorgt, dann versorgt er doch auch jedes seiner Kinder. In einem alten Lied bei meinen Großeltern in Wuppertal, da hieß es, Gott kennt die Spatzen auf dem Dach, weiß um das Schwälblein in dem Nest, und du wolltest sagen, dass dein starker, treuer Vater ein Menschenkind, das ihm vertraut, verlässt? Der, der für die Tiere sorgt, der sorgt viel mehr für uns. In Philipper 4, Vers 6 steht, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gott kümmert sich individuell um jeden Einzelnen. Das kann eine staatliche Ordnung nicht leisten. Oder hat dich Frau Merkel schon mal am Krankenbett besucht? Ich glaube nicht. Kommt sie und kümmert sich persönlich? Das geht gar nicht. Aber Gott kann so etwas machen. Zweifler sagen manchmal, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, sind das nicht alles Zufälle? Ihr seid ja toll da in der Gemeinde. Immer wenn was Gutes kommt, dann sagt ihr, das war von Gott und über das andere erzählt ihr nicht. Und dann steht Gott natürlich so da, ne? Bombig, alles Gute kommt von ihm. Reinhard Bonnke ist vielleicht einigen bekannt. War ja auch hier in Itzehoe tätig und wir haben damals zusammen hier Freizeiten gemacht. Hat einen guten Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Der hat gesagt, da kam einer zu ihm und sagt, sind das nicht alles Zufälle? Und da hat er gesagt, immer wenn wir aufhören zu beten, hören die Zufälle auf. Und immer wenn wir wieder anfangen, fangen auch die Zufälle wieder an. Das kann ich bezeugen. Das habe ich auch erlebt. Das hat mich dazu gebracht, doch immer wieder meine Anliegen im Gebet vor Gott zu bringen. So gut, so umfassend ist die himmlische Staatsbürgerschaft. Die Zeit läuft und ich hätte euch gerne noch einige Dinge mehr erzählt, aber ihr habt die Richtung gespürt. Es ist gut, diese Staatsbürgerschaft zu besitzen. Wenn ich jetzt Schluss mache, möchte ich euch Hausaufgaben mitgeben. Lehrer tun das so, ist euch bekannt. Lehrer geben immer Hausaufgaben auf. Und das möchte ich jetzt auch machen. Ich möchte euch etwas mitgeben, worüber ihr für jeder für sich einmal nachdenkt. Wenn ich fremd bin in einem Land, dann ist doch das Oberste, was ich möchte, dass der Fremde sich integrieren soll. Davon steht doch auf den Wahlplakaten und überall steht was von Integration. Die sollen sich integrieren, diejenigen, die hier zu uns kommen. Und das ist doch ein ganz wichtiges Wort. Jetzt frage ich mich, warum ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich versuche, mich in die Welt statt in Gottes Reich zu integrieren. Ist mir so wichtig, was die anderen über mich denken vielleicht. Oder da möchte ich mithalten, was die haben, möchte ich auch haben. All diese ganzen Fragen spielen doch eigentlich keine Rolle. Wir sind doch Gottes Bürger. Denkt einmal für euch darüber nach. Und das Zweite ist, habt ihr Sehnsucht nach Jesus? Die Jüngeren lasse ich jetzt mal aus, die wollen das Leben erstmal meistern, das ist gut. Aber die Älteren, habt ihr Sehnsucht nach Jesus? Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt und jemand eröffnet euch, ihr könntet morgen vielleicht schon in der Herrlichkeit sein, wollen wir dahin? Wollen wir nicht dahin? Also, ein letztes Beispiel von mir. Als junger Mensch, wenn ich in der Gemeinde saß, hatten wir früher viele solche Lieder. Wir haben oft vom Himmel gesungen. Ich habe mir eins aufgeschrieben. Im Himmel ist so wunderschön, wie gerne möchte ich dorthin gehen. Das haben wir in der Gemeinde gesungen. Und viele ähnliche Lieder. Ich war da immer ein bisschen reserviert und habe gedacht, na, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon so hingehen möchte. Nicht? Aber die haben das so voller Begeisterung gesungen. Ja, und dann war es bei einigen soweit. Und dann kam das doch so etwas zögerlich. Ich wollte mal sehen. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Hilfe irgendwo. Und dann ist man oft weit gereist, weil da irgendwo ein Bruder war, von dem man gehört hatte. Der hätte schon mal auch in schwierigen Fällen und es sei jemand gesund geworden. Und als Gymnasiast, der ich dort saß, habe ich gedacht, das ist jetzt aber unlogisch. Also das entbehrt ja jeglicher Logik. Ich kann doch nicht am Tag so etwas singen, Sonntag für Sonntag. Und dann betrifft es mich und dann will ich da nicht hin. Also, Ja, man ist manchmal so brutal, wenn man jung ist. Dann hat man solche Gedanken. Die Integration in Gottes Reich ist die wichtigste Aufgabe der Kinder Gottes und dabei möge unser Gott uns helfen. In einem anderen alten Lied heißt es: Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Dieses Heimweh nach dem überreichen Gott und seiner Herrlichkeit, nach der Bürgerschaft im Himmel, wünsche ich uns allen. Amen. Herr, weil uns festhält deine starke Hand, dürfen wir dir still vertrauen. Auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt. Gehe du mit deinem Segen mit uns zusammen in diese Woche hinein und zeige du uns die Herrlichkeit deines Bürgerrechts. Zeige du uns deine Freiheit. Zeige du uns, was du unter Fürsorge verstehst. Gib du uns deine Sicherheit, Herr. Wir brauchen sie dringend. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.